Wenn bei mir der Paketbote klingelt, dann renne ich so schnell wie möglich zur Tür, mache mit dem Summer unten die Haustür auf und dann Treppe runter, damit er nicht so weit hochlaufen muss. Ich nehme das Paket entgegen, ich bedanke mich. Ja, und das war's dann eigentlich. Ich sag mal so, bei manchen Menschen geht ein bisschen mehr im Kopf ab, wenn der Paketbote da ist.
Meine Fantasie ist tatsächlich, dass ich mit dem Essensfahrer, Essenslieferanten oder mit dem Postboten etwas habe. Spontan nach dem Klingeln.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer. Nova.
Von Nippelorgasmus bis Gangbang. In dieser Folge, da gucken wir uns an, was sind denn eigentlich die Sexfantasien, die gerade besonders beliebt sind? Und wie könnte aus der Sexfantasie Realität werden? Also, wie kriegt man vielleicht das ins Bett, was bisher nur im eigenen Kopf abging? Gucken wir drauf mit Julie Lepic. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Femtasy. Das ist ein Streamingdienst für erotische Audios. Da gibt's Hörgeschichten. Man kann aber auch Paaren beim Sex oder Einzelpersonen bei der Masturbation zuhören. Und das Ganze, das richtet sich in erster Linie an Frauen, aber nicht nur. Und ich habe Julie gefragt, mit welchen drei Adjektiven würdest du denn das Sexjahr 2025 beschreiben?
Ich glaube, ich würde sagen experimentell, selbstbewusst und feministisch.
Wird 2025 wild in Sachen Sex?
Ja, ich glaube, dass tatsächlich 2025 noch viel mehr mit neuen Techniken experimentiert wird. Also sei es Masturbationstechniken, Toys, Sexpositionen. Und außerdem glaube ich auch, dass Masturbation per se noch mehr entstigmatisiert wird und dadurch einfach noch ein viel festerer Bestandteil vieler Self-Care- und Wellbeing-Routinen wird. Also ich glaube schon, da wartet einiges auf uns.
Eben haben wir schon die Sexfantasie mit dem Postboten bzw. Essenslieferanten gehört. Und das hier, das sind weitere Dinge, die eine Stunde Liebe Community gerne mal verwirklichen würde.
Also wenn es eine Sexfantasie gibt, die ich gerne mal verwirklichen würde, dann wäre es natürlich ein Dreier. Gerade in der heutigen Zeit, wo viele in offenen Beziehungen leben, ist das ja überhaupt kein Problem mehr. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was ich in Sachen Liebe und Sex auch in diesem Jahr gerne mal erleben würde.
Ich hätte unheimlich gern mal einen Dreier mit zwei Frauen oder einfach einen richtigen Gangbang. Einfach mal so richtig durchgeknallt zu werden, von vorne bis hinten, bis man irgendwie überhaupt nicht mehr kann und da liegt und sagt, okay, stopp, ich ertrage keine Sekunde mehr. Sowas hätte ich einfach echt total gerne mal.
Vielleicht Outdoors, also so Sex im Freien oder an öffentlichen Gebäuden oder so. Das stelle ich mir nice vor, so am Strand oder auf dem Dach von einem Gebäude oder so. So der Adrenalinkick, ich glaube, der ist schon ganz nice.
Ich sag mal so, also das sind ja durchaus Sachen, die zu verwirklichen ist jetzt nicht total abwegig, ne? Ist vielleicht mit ein bisschen Planung verbunden, aber kann man auf jeden Fall schon hinkriegen. Anders wäre es jetzt irgendwie, wenn eine Sexfantasie wäre, Sex mal mit einem Alien zu haben oder sowas. Wobei, da könnte man ja auch mit Kostümen arbeiten oder sowas gegebenenfalls. Wie wir die verwirklichen und ob wir die verwirklichen, gucken wir auf jeden Fall später auch noch drauf. Jetzt gucken wir uns mit Julie Lepic erstmal an, wohin geht denn eigentlich so der Trend in Sachen Sex und Sexfantasien. Femtasy selbst hat auch einen Sex-Trend-Report erstellt und der basiert einerseits darauf, welche Audios im letzten Jahr besonders stark nachgefragt worden sind. Und dann steckt da auch noch Input aus der Community drin. Also es ist jetzt keine repräsentative Studie oder sowas, aber welche Fantasien die Leute so umtreiben, das kann man daraus auf jeden Fall schon ein bisschen ablesen. Ich habe Julie erstmal gefragt, was sind denn eigentlich so die Sachen, wo ihr sagt, das wird in diesem Jahr auf jeden Fall steil gehen?
Also wir glauben, dass insgesamt mit noch mehr Arten zum Höhepunkt zu kommen, experimentiert wird. Also Stichwort Nippelorgasm oder auch Edging. Nippelorgasm bezeichnet ja die Sexpraktik, in der du dich eigentlich ausschließlich durch die Stimulation der Brustwarzen zum Höhepunkt bringst oder jemand anderen zum Höhepunkt bringst, weil da eben, das wissen ganz viele Menschen nicht, die Nervenenden in den Nippeln, die auch sehr, sehr ähnlich sind, ehrlicherweise, wie die in der Klitoris, also stimuliert werden. Oder Edging eben, wo es ja darum geht, dass man den Orgasmus bewusst hinauszögert, um eben dabei die Erregung zu steigern. Das kann man alleine machen, das kann man mit einem Partner oder einer Partnerin machen, indem man eben ganz bewusst Pausen einlegt, sobald man dem Orgasmus nahe kommt und dann am Ende, wenn es soweit ist, es noch viel intensiver und schöner ist.
Ich finde das interessant, dass du den Nippelorgasm genannt hast, weil das ja auch so ein bisschen weg von diesem ganzen Thema Penetration dann auch geht. Ne? Ich habe das Gefühl, dass es ja auch für viele Leute teilweise ein Druck sein kann, dass Sex eigentlich immer gleich Penetration bedeutet. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal so Mann-Frau-Sex sich anguckt.
Total. Total. Genau, und das ist bei uns eben auch total wichtig. Wir haben einen großen Teil tatsächlich auch von queeren UserInnen auf der Plattform. Und da haben wir es auch ganz stark in der Community gespiegelt bekommen, dass das für die ein großes Ding zu sein scheint. Und witzigerweise, wenn man sich dann die gleichen einfach allein anschaut, wie viele Menschen in heterosexuellen Beziehungen, wie viele Frauen in heterosexuellen Beziehungen kennen überhaupt den Nippelorgasmus oder haben das schon mal erlebt, war der Anteil viel, viel geringer. Und deswegen finde ich es total schön, dass wir das sehen auf der Plattform, ne, dass das jetzt mehr in die Richtung geht. Und ich glaube, ich bin ganz überzeugt, dass das Ende 2025 ganz viel mehr Menschen ausprobiert und in den Genuss gekommen sind.
Gibt es auch so einen Trend, der dich überrascht hat, den du so nicht vielleicht auch hast kommen sehen oder so?
Ja, mich hat am meisten überrascht, würde ich sagen, dass Voyeurismus unter den Top 5 Trend-Kings sozusagen ist. Auch deshalb, weil das ja immer noch, das hat irgendwie einen schlechten Ruf. Ne? Und deswegen ist natürlich super wichtig, da auch zu unterscheiden zwischen voyeuristischen Aktivitäten mit und ohne Consent. Und wenn man sich aber anschaut, eben ein großer Teil unserer beliebtesten Inhalte auf Femtasy sind eben Audios, bei denen man unter anderem dazu eingeladen wird, einem Paar beim Sex zuzuhören. Und dieses einvernehmliche Zuhören eines anderen Paares ist ein absoluter Community-Favorit und deswegen, es macht total Sinn, aber es hat mich im ersten Moment überrascht, ehrlicherweise, ja.
Ist aber auch irgendwie so ein bisschen fast schon so ein Klassiker unter Sexfantasien, oder?
Genau, und deswegen fand ich aber so spannend, dass das jetzt nochmal zunimmt. Mhm. Also das fand ich, da dachte ich so, okay, also es macht total Sinn, aber dass das immer noch so wächst, finde ich trotzdem interessant. Und ich glaube eben, es geht da auch ganz viel um Safe Space und dass Menschen ja jetzt mehr drüber reden. Was kann das bedeuten? Wie kann man sich dabei sicher fühlen und so. Ja. Und am Ende, man muss auch natürlich ehrlicherweise sagen, dass wir bei Femtasy da diese Content-Kategorie ganz neu schaffen. Ne? Also jemand anderen beim Sex zuhören, das ist ja, das passiert mal, wenn du im Hotelzimmer irgendwie bist oder sowas. Das ist eigentlich was Ungewöhnliches. Und ich glaube, da geht auf jeden Fall die Fantasy-Community geht drauf ab, kann man so sagen.
Es ist ja, finde ich, auch nochmal manchmal, je nachdem wie die Wohnsituation ist, hat man ja auch schon mal den ein oder anderen Nachbarn gehört. Aber das ist dann ja eher meistens nicht so hot, weil man die danach ja auch nochmal im Treppenhaus sieht und dann irgendwie man so denkt so, also ich finde es jetzt persönlich nicht schlimm, aber es ist jetzt schon so, dass man da jetzt eher nicht so horny von wird meistens.
Ja, total, genau. Speaking from experience kann ich auch sagen, das hätte ich mir gerne auch mal gespart, da jemand anderen zu hören, aber nee, genau. Und bei uns geht es ja wirklich darum, dass du kannst dir dann auf der Plattform Couples auswählen, die erstens super gut klingen und zweitens, ne, ist das auch gewollt. So in dem Moment gehe ich ja auf Femtasy und sage mir, okay, es passt jetzt gerade zu meiner Stimmung, zu dem, was ich irgendwie vorhab und nicht randomly irgendjemand von Schreck gegenüber. So total. Bin ich bei dir.
Ganz interessant fand ich auch, dass ihr das Thema, vor allen Dingen, wenn es jetzt an die Masturbation geht, Kissenreiten ins Spiel bringt. Also Kissenreiten ist wirklich genau das, was hinter den zwei Wörtern steckt. Man reitet quasi ein Kissen. Und da sagt ihr, das ist vor allen Dingen ein Thema für die Gen Z. Warum stehen die gerade da drauf?
Genau, also wir glauben per se daran, dass die Gen Z sexuell insgesamt schon deutlich freier aufwächst und so Themen wie zum Beispiel Kissenreiten und Co. tatsächlich öffentlich auf Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel TikTok und Co. auch diskutiert werden. Genau, da gibt's in einzelnen TikToks dann Anleitungen und fast so Bildungsressourcen, möchte ich sagen, zu Sexualität, Masturbation und Co. Und Kissenreiten ist da tatsächlich auch ein Trend, den du erkennen kannst und wo tatsächlich Userinnen andere dazu auffordern, das mal auszuprobieren. Und ich glaube einfach, dass diese offene Kommunikation, ich habe es vorhin auch schon kurz angesprochen, dass wir sehen, dass je jünger die Menschen, mit denen wir sprechen, desto offener sind sie eigentlich. Und da hilft eben auch Social Media total, insgesamt in dieser Generation Tabus abzubauen. Und die sind ja sowieso auch als Generation bekannt, die deutlich selbstbestimmter sich nimmt, was sie wollen. Und das passt total, finde ich, zum Kissenreiten. Das war auch einer der Dinge übrigens, das ist total abgegangen in unserer Community. Wir haben da mal auch sowas verlost, weil es tatsächlich so Kissen zum Kissenreiten gibt mittlerweile. Es kam super gut an.
Die Gen Z, das sind ja Menschen, die sind geboren zwischen 95 und 2010. Also die sind so zwischen 15 und 30 Jahre alt. Und ich finde das irgendwie überraschend, weil eigentlich ist ja Kissenreiten gefühlt sowas voll Oldschooliges. Also das ist ja nichts von irgendwie fancy AI-Sex-Spielzeug, sondern so wirklich as basic as it gets.
Total. Und ich glaube aber genau das ist die Message dabei. Es wird völlig viel normaler. Weißt du, du brauchst jetzt nicht mehr das fancy XY-Gadget, sondern you just have your pillow. So, das ist halt, jeder von uns hat das sowieso zu Hause. Let's use what we have, so um uns irgendwie das zu nehmen, was wir wollen. Also bin ich total bei dir. Und interessanterweise auch gibt es ja auch Studien dazu, dass häufig ganz junge Mädchen viel früher als man denkt, haben ja häufig Kinder schon Frauen, also Mädchen vor allem ihren ersten Orgasmus. Und ganz häufig passiert das genau so, dass die als Kinder einfach sich auf dem Kissen hoch und runter bewegen. Und deswegen finde ich es eigentlich, ich finde es total empowernd, das so back to the basics. Wir brauchen eigentlich nichts außer uns selbst. Das finde ich total cool.
Na, und so ein Kissen oder eine Sofakante oder eine Bettdecke oder sowas hat man natürlich auch einfach verhältnismäßig oft zur Hand. Ich will nochmal zurückgehen zu den Sexfantasien aus der Eine Stunde Liebe Community. Da sind durchaus auch Vorstellungen dabei, die sehr konkret sind.
Oh, da gibt es tatsächlich zwei Dinge, die ganz oben auf meiner Spicy Wanna-Do-List stehen. Und zwar zum einen würde ich wahnsinnig gerne mal Sex in einem Swingerclub haben. Gerne auch mit Männerüberschuss. Ich konsumiere viel pornografischen Content dazu und finde das immer super heiß. Es tönt mich wahnsinnig an. Und weiß aber gar nicht, ob das im realen Leben halt genauso, ob das genauso nice wäre, wie ich es mir vorstelle. Und ich kriege diese Fantasie aber nicht aus meinem Kopf, bevor ich das nicht ausprobiert habe. Darum Sex im Swingerclub. Und zum Zweiten wäre das bei einem professionellen Dom eine Session zu haben. Ja, jemand, der sein Handwerk wirklich gut beherrscht und dem ich mich vertrauensvoll unterwerfen könnte. Gerne auch vielleicht ein Kombi mit Shibari, also dass ich wirklich auch körperlich ausgeliefert bin und dann auch nochmal halt ne, die Relevanz von einem professionellen Dom. Also das würde ich nicht wagen bei irgendjemandem, der denkt, er wäre so ein bisschen dominant im Bett, sondern das würde ich halt dann gerne machen wollen bei jemandem, der schon super viel Erfahrung hat und der das irgendwie auch professionell macht, der weiß, was er tut und der auch auf Safe Words achtet und darauf, dass ich mich irgendwie sicher fühle bei ihm.
Dom oder auch Male Dom oder Dominus, das ist die männliche Form der Domina. Und das ist im BDSM-Bereich die Person, die eine andere Person unterwirft, also der dominante Part. BDSM, das sind sexuelle Praktiken, bei denen eben mit Dominanz und Unterwerfung gespielt wird. Und Shibari, das ist eine japanische Fesselkunst, bei der wird man mit Seilen und speziellen Knoten gefesselt und das ist dann eben auch im BDSM-Bereich verankert. Aber dieses Ding mit den Fantasien, ne? Das ist ja auch irgendwie so, das sind erstmal Dinge, die finden im Kopf statt. Und die muss man jetzt auch nicht zwingend umsetzen.
Also für dieses Jahr würde ich mir wünschen, einfach mich zu verlieben, eine Person kennenzulernen, ja, mit der ich einfach so ein Wir-Gefühl erarbeiten kann und mit der man einfach alles gemeinsam teilen kann, auch wirklich auch neue Erfahrungen machen kann im Bett, für sie, für mich. Ja, und ich meine, da sind einfach verschiedene Dinge einfach, die ich gerne mal ausprobieren würde. Es gibt aber auch viele Dinge, die ich irgendwie in der Vorstellung ziemlich heiß finde, aber ich weiß dann auch, dass manche Vorstellungen vielleicht besser ja, einfach Fantasien bleiben sollten und nicht irgendwie im echten Leben umgesetzt werden müssten.
Ich glaube, meine Fantasien sollten meine Fantasien bleiben, weil das, was ich ausleben möchte, das lebe ich auch direkt aus. Und manche meiner Fantasien erschrecken mich manchmal eher, weil die so pervers sind. Und ich glaube, wenn die in echt passieren würden, würde ich mich auch nicht wohlfühlen damit.
Und ich habe mich das auch im Gespräch mit Julie gefragt. Wenn es jetzt diese verstärkte Nachfrage nach bestimmten Audios gibt, heißt das dann tatsächlich, dass man die Dinge auch verwirklichen will? Oder reicht einem das vielleicht nicht auch im Kopf oder als Audio eben, um sich heiß zu machen?
Ja, gute Frage. Das haben wir uns auch gefragt und haben deswegen letztes Jahr nochmal eine Studie dazu auch gemacht, um eben herauszufinden, wie viele Deutsche wollen eigentlich überhaupt ihre sexuellen Fantasien in die Realität umsetzen? Und wenn ja, wie war dann auch ihre Erfahrung damit? Weil das dann ja so ein bisschen die zweite Frage. Und dabei haben wir eben herausgefunden, dass circa die Hälfte, also ich glaube, es waren so 48% der Deutschen ihre erotischen und sexuellen Fantasien eigentlich nicht in die Realität umsetzen. Ja, also knapp über die Hälfte tut das nicht. Und wichtig dabei ist aber dann zu verstehen, dass das total stark auf die jeweilige Fantasie ankommt. Also um mal so ein Beispiel zu geben, eine der absolut beliebtesten Fantasien ist ja Sex mit einer fremden Person. Mhm. Und da hat dann mehr als ein Drittel der befragten Personen gesagt, dass die Realität teilweise viel schlechter war als die Fantasie eigentlich. Ja, also die waren they were not a fan sozusagen. Und im Gegensatz dazu hat dann wiederum mehr als die Hälfte von denen, die schon mal umgesetzt haben, Sex an einem öffentlichen Ort oder an einem eher öffentlichen, einsehbaren Ort zu haben, das wiederum fanden dann viele viel, viel besser. Bei Gruppensex war das übrigens auch so, dass die Erfahrung an sich am Ende eigentlich besser war als das, wie sie gedacht haben, wie es werden wird. Und da waren sie dann froh, dass sie quasi die Fantasie mal in die Realität umgesetzt haben. Aber das heißt eigentlich, ich würde sagen, Fantasie und Realität müssen aber nicht Welten voneinander entfernt sein. Ja, das muss man sich schon im Kopf behalten. Und deswegen ist eben die Fantasie auch so ein absoluter Safe Space, in dem wir schlussendlich halt immer die volle Kontrolle haben und behalten und Grenzen austesten und auch verschieben können, aber eben ohne per se den Anspruch zu haben, dass das jetzt im echten Leben auch umgesetzt werden muss.
Ja, du hast das gerade ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Man muss wahrscheinlich am Ende auch okay sein, festzustellen, okay, das war irgendwie in der Fantasie alles ein bisschen geiler, als das zumindest beim ersten Versuch dann in der Realität ausgesehen hat, ne?
Total, genau. Und ich glaube, da hilft das, also wir versuchen immer unseren UserInnen irgendwie auch mitzugeben, hey, seid einfach irgendwie neugierig und da so eine gewisse Leichtigkeit und Verspieltheit mit reinzubringen, ne? Also hey, Sex, es kann auch super witzig sein, weil da geht halt einfach andauernd auch was schief. So muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Ne? Deswegen glaube ich, das hilft total, ja.
Ja, und ihr habt ja auch so einen kleinen Ratgeber gegeben, wie man sich so von der Fantasie quasi ins echte Leben rantasten kann. Und da nehme ich auch so ein bisschen mit, dass man jetzt dann vielleicht auch nicht sofort in die 100% gehen muss, ne? Und das 1:1 umsetzen muss. Und wenn wir mal bei dieser Fantasie Sex mit dem Fremden bleiben, das muss ja dann vielleicht nicht gerade der Typ im Bus sein, sondern vielleicht geht man auf eine sexpositive Party, wo man vielleicht auch jemanden trifft, den man noch nicht kennt oder die Person, die man noch nicht kennt. Aber man weiß, die Person ist zum Beispiel vielleicht gewöhnt, casual Sex zu haben, weil das ist ja irgendwie sein ganz eigener Raum irgendwie auch.
Total. Also ich glaube auch Fantasie und zum Beispiel mit Fantasy-Audios zu starten, herauszufinden, was gefällt mir, dann kannst du auch super gut mit einem existierenden Partner, also Sexpartner oder Partnerin, zum Beispiel Rollenspiele ausprobieren. Dann finde ich, dein Vorschlag macht total viel Sinn. Also da gibt's schon Schritte. Und ich glaube, was halt einfach wichtig ist, dass man so die Grundpfeiler hat, ne? Also selbst wenn man sich in so ein Rollenspiel begibt und zum Beispiel mal so tut, als würde man sich gerade zum ersten Mal begegnen oder andere Dinge ausprobieren, ist einfach super wichtig, gute und offene, direkte Kommunikation zu behalten, irgendwie enthusiastischen Consent von allen Personen, ja, und einfach da dann eben mit einer gewissen Leichtigkeit und Neugierde Schritt für Schritt mal sich drauf zuzubewegen.
Und ich glaube auch echt nochmal achtsamer ganz anders mit sich zu sein, ne? Und wirklich dann auch okay damit zu sein, dass es auch, dass man auch immer abbrechen kann, ne? Dass man auch immer sagen kann, ey, ich fühle es gerade irgendwie gar nicht, und das dann auch nicht so als gescheitert wahrzunehmen, sondern als, hey, ich habe was Neues ausprobiert und am Ende ist es dann vielleicht was anderes Neues, was mir besser tut.
Total. Und ich glaube, da hilft es auch wirklich ganz konkret, gerade wenn es so, ich sag mal, experimentellere Praktiken oder fortgeschrittenere Praktiken in Anführungszeichen sind, das mal vorher auch sich selber ganz klar laut vorzusagen, wie sage ich das denn, wenn das für mich gleich nicht mehr passt. Weil das schon mal einmal für sich zu wissen, wie kann ich das formulieren und so, dann ist es viel leichter, das auszusprechen oder vielleicht auch der anderen Person schon mal zu sagen, hey, guck mal, wenn irgendwas passiert, dann gebe ich dir, dann sage ich das, ja, oder so. Das hilft total, um diesen, genau wie du sagst, eigentlich achtsam mit den eigenen Grenzen auch zu sein.
Und das ist, glaube ich, wirklich, wirklich immer wichtig, wenn man was Neues ausprobiert. Das kann toll sein, das kann aufregend sein, mega erfüllend. Aber manchmal macht man da vielleicht auch Sachen, wo man gegebenenfalls auch aus Versehen über seine eigenen Grenzen drüber geht, das auch erst später potenziell merkt und dann irgendwie feststellt, das war jetzt irgendwie doch nichts. Und da ist natürlich auch Aftercare ein wichtiges Stichwort. In der BDSM-Szene ist das tatsächlich eigentlich Standard, also die Fürsorge nach einer Session. Das bedeutet tatsächlich Aftercare, dass man nach dem Sex darüber spricht, wie geht's mir jetzt? Wie ging's mir währenddessen? Was war gut? Wovon möchte ich vielleicht noch mehr probieren? Und welche Emotionen habe ich gerade? Und dass man sich eben einfach umeinander kümmert. Und diese Fürsorge, die kann emotional sein, die kann körperlich sein. Also das kann sowas sein wie, braucht eine Person vielleicht gerade eher warme Socken oder einen Hoodie? Oder ist es eben Zuhören, eine Umarmung oder einfach, dass man alles nochmal durchspricht? Beim Sex, da kann viel hochkommen, da kann viel in einem passieren, ne? Alleine wegen der ganzen Hormone auch, die dabei ausgeschüttet werden. Und man sollte echt nicht unterschätzen, was das eben mit einem machen kann, gerade wenn man was Neues ausprobiert. Ja, und das miteinander sprechen oder sich eben danach nochmal miteinander beschäftigen und füreinander da sein, das kann eben ganz viel Nähe auch schaffen. Und Nähe schaffen, da kann ich direkt überleiten auf unser Liebestagebuch, als Paar die erste gemeinsame Reise machen. Das kann tatsächlich ein Moment total großer Nähe sein. Das ist aber natürlich auch irgendwie mal ein Test, ne? Wie funktionieren wir, wenn wir plötzlich nicht mehr uns ein paar Mal in der Woche sehen oder sowas oder bei einer Fernbeziehung vielleicht noch seltener, sondern wenn wir dann plötzlich 24/7 aufeinander hängen? Vor allen Dingen dann vielleicht auch noch in Situationen, die auch mal stressig werden, ne? Wenn man irgendwie einen Bus verpasst, wenn irgendwie das Wetter nicht so ist, wie man erwartet hatte, wenn der Strand irgendwie nicht so schön ist. Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal erlebt, solche ja, Sachen, die im Urlaub manchmal dann irgendwie einen zum Heulen bringen, wo man im Nachhinein auch denkt, naja, komm, war jetzt irgendwie doch okay. Emma, die ist mit ihrem Partner letztes Jahr zum ersten Mal verreist. Wie das gelaufen ist, das erzählt sie euch jetzt im Liebestagbuch.
Ich hatte im vergangenen Sommer meinen ersten gemeinsamen Urlaub mit meinem Partner, mit dem ich jetzt schon ja, gut 2 Jahre in einer Partnerschaft bin. Und wir hatten zwar vorher schon mal ein verlängertes Wochenende, einen kleinen Wanderausflug, aber das zählt nicht, weil das so kurz war. Dieser Sommerurlaub war unser erster gemeinsamer Urlaub, wo wir für eine längere Zeit zusammen waren. Also wir waren 2 Wochen ohne Unterbrechung, haben wir Zeit miteinander verbracht. Und normalerweise sehen wir uns ja so alle 1 bis 2 Tage und verbringen so ja jede 2. oder 3. Nacht miteinander und haben halt so ein mini bisschen Alltag hier so zusammen in Deutschland. Aber da im Urlaub waren wir quasi 24/7 zusammen. Und ich war einerseits vorher aufgeregt, wie sich das wohl anfühlen wird, wenn man jeden Tag miteinander verbringt und jeden Tag zusammen aufwacht nebeneinander und den Alltag gemeinsam bestreitet. Aber gleichzeitig wusste ich auch schon, dass das schon ja, bestimmt entspannt wird. Und so war es dann auch. Wir haben 2 Wochen lang in Norditalien verbracht. Wir sind mit dem Fahrrad und mit dem Zug angereist und haben dann quasi auch vorher schon die ganze Planung gemeinsam gemacht und haben uns am Vorfeld schon recht doll gefreut auf diesen gemeinsamen Urlaub. Und wir haben diese 2 Wochen aufgeteilt in 1 Woche Urlaub und 1 Woche Vacation. Das heißt, die erste Woche haben wir gemeinsam so die Landschaft entdeckt und haben Ausflüge gemeinsam gemacht. Also waren wandern, haben Radtouren unternommen, waren lecker essen und so die Gegend erkundet. Und in der 2. Woche waren wir quasi gemeinsam in der Unterkunft und haben gearbeitet. Und das hat auch super gut funktioniert. Das war irgendwie ein bisschen romantisch irgendwie, dass man so manchmal so nebeneinander am Tisch saß und einfach so stumm vor sich hin getippt hat oder sich manchmal aufgeregt hat über irgendwas, was auf Arbeit passiert ist oder sich so ein bisschen ausgetauscht hat oder erzählt hat. Aber eigentlich, ja, war das irgendwie total schön. Man hat so den Kaffee dann morgens gekocht und hat sich zwischendurch mal was zu essen genommen und saß eigentlich nebeneinander. Und wir haben uns vorher eigentlich vorgenommen, dass wir uns auf jeden Fall Zeit für uns jeweils nehmen. Also wenn mal jemand Zeit für sich braucht, dann ist das überhaupt kein Thema, mal alleine was zu unternehmen. Aber es kam gar nicht dazu. Also irgendwie hatten wir gar nicht das Bedürfnis, jetzt mal alleine ein paar Stunden zu sein. Aber wir haben eigentlich die ganze Zeit miteinander verbracht und es hat so super gut funktioniert und es war sehr harmonisch. Und ich finde, dass dieser Urlaub ist ja immer so eine kleine Feuertaufe für eine Partnerschaft. Ich meine, jetzt waren wir schon 2 Jahre zu dem Zeitpunkt miteinander ein Paar. Aber trotzdem ist es natürlich aufregend, wenn man zum ersten Mal länger miteinander verreist. Also diese Urlaubsatmosphäre, die bringt natürlich so eine, ja, irgendwie eine Art von Romantik rein oder irgend so eine kleine Aufregung oder so. Man ist an einem neuen Ort und man erlebt ja ganz viel gemeinsam und man entdeckt ganz viel gemeinsam bei Ausflügen oder bei Unternehmungen und so. Und wir waren ja auch noch in einem anderen Land und man entdeckt Dinge im Supermarkt, die es halt hier vielleicht nicht zu kaufen gibt, gemeinsam oder versucht sich mit der Sprache irgendwie so durchzuwurschteln. Ja, also es schweißt so sehr zusammen und es erzeugt so eine Art von Spannung so ein bisschen irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Nach dem Urlaub habe ich mir dann schon so gedacht, oh ja, okay, hat gut geklappt, machen wir wieder. Jederzeit. Wir haben auch uns darüber schon ausgetauscht und sind beide der Meinung, wir wollen das auch wieder so machen, dass wir Vacation und Urlaub machen, dass wir quasi längere Zeit an einem Ort haben miteinander. Und ich habe auch drüber nachgedacht, was das vielleicht bedeuten könnte für ein eventuelles Zusammenziehen irgendwann mal in der Zukunft und habe mir so gedacht, so ja, also wir scheinen ja ganz gut zu funktionieren, was so unsere Ordnungsliebe betrifft oder unsere Kochroutinen oder Essensroutinen oder irgendwie so, hat ja alles recht gut geklappt. Habe ich schon gedacht, so ja, das würde bestimmt klappen. Wenn es jetzt irgendwie schnell passieren müsste, würde ich mir keine Gedanken machen. Aber ja, das Zusammenziehen hat jetzt erstmal keine Prio oder so. Der nächste Urlaub, der ist auch schon in der Planung und wir freuen uns drauf.
Wahrscheinlich gilt auch hier, Kommunikation ist alles. Und man muss, glaube ich, auch einfach damit okay sein, dass beim ersten Mal vielleicht nicht alles perfekt wird und dass man sich, ja, auch wenn es jetzt bei Emma nicht so war, auch mal aneinander reibt und dass man dann sagt, beim nächsten Mal, da machen wir das vielleicht ein bisschen anders. Leute, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr eine Stunde Liebe abonniert und uns eine gute Bewertung gebt, da wo ihr uns gerade hört. Und Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünsche, die könnt ihr uns gerne per Mail schicken. Wir haben eine neue Mailadresse. Das ist liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.